Dieser Psalm 119 hat 22 Abschnitte nach den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets, wobei immer 8 Verse über einen Buchstaben oder mit einem Buchstaben anfangen. Ja. Das ist ein Stilmittel der poetischen Literatur der Bibel und es dient auch als Gedächtnisstütze, in diesem Psalm, natürlich im Hebräischen, besser zu lernen, sich die Wahrheit besser einzuprägen. Wer da ein Interesse hat, ist wirklich auch auf Deutsch, ins Deutsche übertragen, wo das immer mit dem gleichen Buchstaben anfängt, der kann sich gerne bei mir melden, kann ich ihm das mal geben. Aber auch dient es zum anderen dazu, zu erkennen, wie wichtig das Wort Gottes ist als Grundlage. Das ABC ist ja die Grundlage für die Sprache und so ist dieser Psalm die Grundlage ja, für das ganze Leben, das Wort Gottes. Um uns zu zeigen, dass es alle unsere Handlungen, Haltungen, Gedanken, Gefühle, Beweggründe bestimmen sollte. Und es ist ein goldenes ABC. Der Psalmist erwähnt immer wieder in verschiedenen Versen, dass ihm das Wort Gottes wertvoller ist als Gold, als jedes Geld, als jede Art von Reichtum. In Vers 14 ist das zum Beispiel: Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Auch in Vers 56. Das ist mein Schatz, dass ich mich an deine Befehle halte. Vers 72. Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als 4000 Stück Gold und Silber. Und auch Vers 127. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und reines Gold. Aber im oberflächlichen Lesen von diesem Psalm 119, da ist es vielleicht schon dem einen oder anderen von euch so ergangen, dass man denkt, es sind immer wieder Wiederholungen. Es wird doch ständig nur das Gleiche ausgesagt. Und das über 176 Verse. Aber da müssen wir uns verhüten. Das ist nämlich eine große Täuschung. Es ist vielmehr in diesem Psalm eine unergründliche Tiefe der Gedanken. Auch wenn fast in jedem Vers das Wort Gottes auftaucht. Es ist, ich habe das auch schon mal gesagt, wie ein See, der von außen betrachtet sehr flach sein mag. Aber wer erstmal hineintaucht, der erkennt, welche Tiefen dieser See überhaupt hat. Und interessanterweise ist dieser Psalm 119 genau auch in der Mitte der Bibel. Ja, es ist wie im Zentrum der gesamten Heiligen Schrift eine Bibel im Kleinen. Ja. Spurgeon sagte, es ist eine kostbare Dosis Biblen. Ja, etwas, was wir ja, konzentriert einen Extrakt in der Aufgabe können. Ja, man merkt auch dem Psalmisten an, dass er eine Liebe hat zu diesem Wort Gottes. Er erwähnt es immer wieder. Es taucht in verschiedenen Begriffen immer wieder auf, wie er das Wort Gottes nennt. Er nennt es zum Beispiel Gesetz, Weg, Zeugnisse, Mahnungen, Befehle, Gebote, Bestimmungen, Wort, Gerichte, Gerechtigkeit, Ordnungen. Ja, er hat ganz viele Aspekte des Wortes. Der Autor, der uns unbekannt ist, und viele vermuten, dass es der König David war, er hat jedenfalls eine tiefe Liebe zu der Bibel, zu dem, was er damals als Bibel hatte. Und das waren vielleicht nur die 5 Bücher Mose. Wie viel reicher haben wir jetzt die ganze Schrift mit 66 Büchern voller herrlicher Schönheit, voller Weisheit? Und wie sehr sollten wir dieses Wort lieben? Ja? Und wir dürfen die Worte des Psalmisten auch gerne zu unseren eigenen machen und auch sie benutzen in unserem täglichen Leben, um auch unsere Zuneigung zu Gott auszudrücken und uns anregen zu lassen zum Gebet. Wir hatten vorher bereits die ersten beiden Abschnitte betrachtet, das war das Aleph und das Bet. Heute gilt es in der E-Mail. In dem Aleph ging es darum, dass wir die Glückseligkeit eines Lebens nach Gottes Wort angeschaut hatten. Und im zweiten Abschnitt, im Bet, dass es darum ging, den Weg ja, nach dem Wort dann auch rein zu bewahren. Da war dieser prägnante Vers 9, ja, wo es darum ging, wie ein Jüngling seinen Weg reinhält, und da sagt er, indem er sich bewahrt nach seinem Wort. Das ist halt auch schon für junge Menschen eine Rolle spielt, das Wort Gottes zu beachten. Ja, lesen wir zusammen die Verse 17 bis 24. Dort heißt es, tue Gutes an deinem Knecht, so werde ich leben. Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunde aus deinem Gesetz. Ein Gast bin ich im Land. Verwirk nicht vor mir deine Gebote. Meine Seele zermürbt sich vor Verlangen nach deinen Bestimmungen zu aller Zeit. Gescholten hast du die Übermütigen, die Verfluchten, die Abirren von deinen Geboten. Wälze von mir Hohn und Verachtung, denn deine Zeugnisse habe ich bewahrt. Sitzen auch Oberste und verhandeln gegen mich, dein Knecht sinnt nach über deine Ordnungen. Deine Zeugnisse sind auch meine Lust, meine Ratgeber sind sie. In diesem heutigen Abschnitt geht es auch wieder um den Lebensweg des Psalmisten. Und dieses Leben ist, wie wir alle wissen, nicht nur ein Spaziergang auf einer grünen Wiese im Sommer. Es gibt auch Trübsale auf diesem Weg. Es gibt Tage, wo wir nicht verstehen, was daraus noch werden soll. Es gibt Zeiten, wo wir denken, dass selbst die Bibel uns vielleicht nichts zu sagen hat. Aber gerade für den Christen ist es dann so, dass er merkt, dass doch mit dieser Welt etwas nicht in Ordnung ist. Und er viel lieber an einem besseren Ort wäre. Man spürt vielleicht die Verachtung, den Spott durch andere Menschen. Und das belastet einen. Obwohl man vielleicht versucht hat, ein aufrichtiges Leben vor Gott zu führen, wie auch in dem vorigen Abschnitt hier beschrieben war, man erntet keinen Lob dafür. Nein, eher Gegenwind. Und so beschreibt der Psalmist hier seine Situation. Er fühlt sich wie ein Gast, wie ein Fremder. Und er braucht Wegleitung. Er weiß, da sind stolze Menschen, die auf ihn herabsehen, die sich freuen, wenn er zu Fall kommt. Das sind höher gestellte Leute, die einem nichts Gutes wollen, geschweige denn gönnen. Aber in alledem weiß der Psalmist eines. Er braucht Gott und sein Wort. Er hat es unbedingt nötig, dass Gott in seinem Leben handelt. Sein Appell richtet sich an Gott alleine. Und er betet hier ganz persönlich zu Gott. Er redet mit ihm, wie man mit einem Freund spricht. Und er braucht ja seine Hilfe, um treu für ihn zu leben. Und so sehen wir hier, wie er eine Bitte an Gott stellt. Ja, und diese Bitte gliedert sich in drei Aspekte. Diese Bitte sehen wir hier in Vers 17. Da heißt es, tue Gutes an deinem Knecht, so werde ich leben. Er schildert hier Gott seine Lage, er beschreibt seine Situation nicht und er klammert sich an ihn. Denn der Herr, er weiß, was gut für uns ist. Er allein kann Gutes an uns tun und er kann allein uns gute Gaben geben. Er kann unsere Gebete erhören. Diese Bitte, tue Gutes, möchten wir in drei Anliegen untergliedern. Und zwar, tue Gutes an mir, an deinem Knecht, öffne meine Augen. Tue Gutes, das zweite, verbirg nicht vor mir. Und das dritte, was wir uns anschauen werden, tue Gutes, wälze von mir. Ja, also er bittet Gott darum, ihm Gutes zu tun, ja, für sein Leben. Und ein Aspekt davon ist, dass er seine Augen öffnen soll. Das lesen wir in Vers 18. Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Das erste Anliegen des Psalmisten ist dann, geöffnete Augen zu haben für die Wunder aus dem Wort Gottes. Vielleicht hast du schon mal versucht, mit geschlossenen Augen auf einem Feldweg geradeaus zu laufen. Machst die Augen zu, willst geradeaus gehen, kommst immer wieder vom Weg ab. Landest auf der linken oder rechten Seite im Feld oder noch schlimmer im Graben. Ja, das ist etwas, was uns fehlt, wenn wir geschlossene Augen haben. Aber Gott hat uns in seiner Gnade ja das Augenlicht geschenkt. Und so ist es viel, viel schöner, offene Augen zu haben, als in die schönste Landschaft gesetzt zu sein und blind dafür zu sein. Und der Psalmist, er bittet darum, dass er geöffnete Augen hat, um eine Sache zu sehen, die Wunder aus deinem Gesetz. Und der Psalmist, er war sich sicher, dass in dem Gesetz Gottes wunderbare Dinge verborgen liegen. Seine Bibel, habe ich ja eben schon mal gesagt, die war nicht halb so dick wie unsere, aber er schätzte sie mehr als manche Menschen heute die ganze Bibel wertschätzen. Er merkte, dass Gott große Reichtümer in dieses Wort gelegt hat. Und er bat um die Kraft, sie zu erkennen, sie zu würdigen, sich an diesen Wundern zu erfreuen. Wir haben es also nicht nötig, dass Gott uns mehr Reichtümer gibt als dieses Wort, sondern wir haben es vielmehr nötig, dass er uns dieses Wort eröffnet. Denn von Natur aus sind wir alle geistig blind und können es nicht erkennen. Wir haben es heute Morgen schon mal gelesen, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, er kann es nicht erkennen. 1. Korinther 2, Vers 14. Aber selbst danach haben wir es noch nötig, wenn Gott uns bekehrt hat, wenn wir an ihn glauben, dann haben wir immer noch so wenig Ahnung von diesen Wundern, die dort unterworfen sind. Und auch selbst, wer die Bibel studiert, wer sie liest, wer Predigten hört, es gibt doch noch so viele Wunder in der Bibel, die entdeckt werden können. Wer kann sich rühmen, bereits alles erkannt zu haben, was in der Schrift verborgen liegt, alle Wunder erforscht zu haben? Ich denke, keiner von uns. Dazu möchte ich noch ein Beispiel geben von meinem lieben Glaubensbruder Hans Dittard, der bereits über 80 Jahre alt ist. Der ist ein Bibelentdecker. Der hat schon viele Wunder in der Bibel auch für sich erforscht und der hat die Bibel wie eine Schatzkarte studiert. Und er hat sie auswendig gelernt, so viel davon, dass jedes Mal, wenn man auf ihn trifft, es sprudelt aus ihm raus. Er möchte was davon erzählen, er erzählt von den Schätzen, er zitiert sie, er sinnt darüber nach. Ja? So sehr hat er das Wort Gottes lieb gewonnen und so ja, ist auch das Anliegen des Psalmisten hier. Öffne meine Augen, dass ich erkenne die Wunder aus deinem Gesetz. In unserer heutigen Zeit wird die Bibel ja häufig zerrissen und von vielen Menschen benutzt, um ja, Unsinn damit zu treiben. Sie wird von den liberalen Pastoren, Professoren zerrissen. Ja. Und die Bibelkritik hat bei vielen Menschen schwere Schäden ja, verursacht. Ich gucke manche von euch an, die müssen lächeln, ja, die auch viel mit der Bibelkritik schon zu tun hatten. Und da gibt es einen Mann, der hat vor längerer Zeit schon gelebt, Johann Gottfried Herder, der war in seinem früheren Leben auch der liberalen Bibelkritik verfallen. Der Pastor Wilhelm Busch berichtet davon in seinen Plaudereien in seinem Studierzimmer. Und er wurde aber daraus errettet, wie auch manche von uns hier daraus errettet wurden aus der liberalen Bibelkritik und sich damit da geöffnete Augen zu bekommen haben. Und der gibt Hilfestellung an die sich bereits an ein kritisches Lesen der Bibel gewohnt haben, die nicht mehr die Wunder an der Schrift erkennen können. Das möchte ich euch kurz weitergeben, ein Zitat. Das ist von solchen, die sich die Reinheit und die Einheit wieder wünschen, wie man die Bibel richtig liest. Da heißt es, kein Buch in der Welt liest sich gut ohne innere Lust und Freude. Wer den Homer nur kritisch als Pedant oder Schulmeister liest, liest ihn gewiss schlecht. Geschweige, wer ein Buch, das zur Kritik nicht geschrieben, wer Gottes Wort so liest. Wie ein Kind die Stimme seines Vaters, wie der Geliebte die Stimme seiner Braut, so hören sie Gottes Stimme in der Schrift. Und vernehmen den Laut der Ewigkeit, der in ihr tönet. Leben wir die Bibel nicht vermischt, sondern in einzelnen Büchern, in denen wir eine Zeit lang die besten Stunden des Tages gleichsam ganz leben. Wählen Sie dazu die heitersten, etwa die Morgenstunden, und trinken Sie tief, so viel wie möglich, und jetzt ohne Kritik, den Geist des Autors. Das ist so ein Ratschlag, wie man die Bibel richtig liest, mit einem Verlangen auch,
dass wir in Wahrheit erkennen, was darin und worin verborgen ist.
Also für uns ist hier die Anwendung, wir können dieses Gebet beten von der Bibel lesen. Öffne meine Augen, dass ich erkenne die Wunder aus deinem Gesetz. Und auch sollten wir nicht denken, dass wir schon alle Wunder erkannt haben und immer weiter danach Ausschau halten. Vielleicht auch Notizen machen, das ist auch eine gute Sache, dass man einfach seinen Stift auspackt und wenn einem was wichtig wird, es einfach an den Rand schreibt. Hilfreich dazu ist so eine Schreibrandbibel, wo man einfach viel Platz hat, um sich auch Notizen zu machen, um mit einem zusätzlichen Auge zu lesen und die Wunder zu entdecken und sich die Parallelstellen zu machen. Und das größte Wunder natürlich in der Bibel, was wir erkennen können, das ist das Evangelium. Ja. Dass Jesus Mensch geworden ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist und wir gerettet werden, wenn wir an ihn glauben. Wer dieses Wunder hier heute Morgen noch nicht erkannt hat, der möge auch darum bitten, dass Gott ihm die Augen für dieses Wunder öffnet. Ja, eine zweite Bitte. Tue Gutes, verbirg nicht vor mir. Verbirg nicht vor mir. Lasst uns die Verse 19 bis 20 nochmal lesen, da heißt es, ein Gast bin ich im Land, verbirg nicht vor mir deine Gebote. Meine Seele zermürbt sich vor Verlangen nach deinen Bestimmungen zu aller Zeit. Das zweite Anliegen des Psalmisten ist, dass Gottes Wort vor ihm nicht mehr verborgen wird. Er fleht darum, dass diese Gebote, die er bereits erkannt hat, die Erkenntnis, die Wunder, die er verstanden hat, dass davon nicht mehr verhüllt wird, dass ihm der Durchblick erhalten bleibt. Spurgeon, der Baptistenprediger aus dem 19. Jahrhundert, sagte zu dieser Stelle, wenn mir dieses entschwindet, was bleibt mir dann noch? Da keiner von denen, die mich umgeben, den Weg zu dir kennt oder auch nur zu Wissen begehrt, was soll ich anfangen, wenn ich deine Gebote nicht mehr vor Augen habe? Mit deren Hilfe ich allein meine Schritte zu dem Lande lenken kann, weil du wohnst. Diese Bitte verbirgt nicht, das ist eine Ergänzung zu der vorigen Bitte, öffne meine Augen. Bittet diese um die Fähigkeit zu sehen, so die andere um die Abwendung des Gegenteils, des Nicht-Sehen-Könnens. Weil das, was man sehen möchte, den Augen verborgen wird. Aber auch hier setzt der Psalmist sein Vertrauen auf den Herrn. Er bittet ihn das zu erhalten. Und er sieht sich auch als einer, der es nötig hat, dass Gott ihm dieses Bitten erhört. Denn er sagt selbst von sich, ich bin ein Gast, ein Fremdling in der Welt. Ich bin vielen Gefahren ausgesetzt, sodass mir vor allem eben vielleicht sogar mein Gedächtnis entfallen könnte, dass ich das Wort Gottes nicht mehr vor Augen habe. Wie der Pilger in Bunyans Pilgerreise, der seine Schriftrolle verliert, der sie liegen lässt und seine Schatzkarte verliert. Ja, wir sind Fremdlinge als Kinder Gottes in der Welt. Und wir haben es auch nötig, dieses Gebet des Psalmisten zu sprechen. David, der auf seinem königlichen Thron saß, der Herrscher war in Israel, der mit jeder Art von weltlichem Genuss und Vergnügen umgeben war, der sah sich auch als ein Fremdling. Er berichtet selbst in Psalm 39, Vers 13, ein Fremdling bin ich bei dir, ein Beisasse wie alle meine Väter. Herr David, der war ein Gläubiger und er hatte auch diese Ansicht, dass er ein Fremdling in der Welt war und er brauchte Gottes Wort. Und so lehrte er zum Beispiel auch seinen Sohn Salomo. Wir lesen in Sprüche 6, 22, wo ja Salomo immer wieder berichtet, dass sein Vater ihn gelehrt hat. Da sagt er, Sprüche 6, 22 vom Wort Gottes, dass sie, also die Gebote, wenn du sie beachtest, dass sie dich geleiten, wenn du gehst, dass sie dich bewachen, wenn du dich hinlegst, dass sie zu dir sprechen, wenn du aufwachst. Er lehrt ihn in diesen Sprüchen immer wieder. Wer von Gottes Wort abweicht, der ist ein Tor, ja, der macht sich selbst viel Kummer. Aber wer Gottes Wort mit Freude aufnimmt, wer mit Gottes Wort, wer dabei bleibt, der hat in diesem Wort ja einen sicheren Halt. Er sagt, dass sie dich begleiten, ja, wenn du gehst. Also es ist wie ein Führer, der ihn an der Hand nimmt, der ihn leitet durch unsicheres Gelände, wo er sich vielleicht nicht auskennt. Dass sie dich bewachen, wenn du dich legst. Ja, ein Wächter, ja, der einen schützt in der Zeit, wo man müde ist, wo man schläft. Wenn wir das Wort Gottes ja so nehmen, dass wir es uns einprägen, dass es beides ist. Oder ein Gefährte, ja, um ihn auf seinem Weg zu bestärken, dann heißt es, dass sie zu dir sprechen, wenn du aufwachst. Also dass man auf dem Weg auch nicht ein Alleinsein fühlen muss. Ja, diese Bitte verbirgt nicht vor mir deine Gebote, richtet er an Gott. Und war das nicht auch besonders zutreffend auf den Herrn Jesus Christus, als er ein echter Mensch geworden ist, als er hier auf dieser Welt gewandelt ist, dass er keinen Platz hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte, dass er sich selbst auch als Fremder in der Welt gefühlt hat, dass er auch viele Kämpfe hatte, die er ausstehen musste. Wir haben heute Morgen in der Andacht davon gehört. Er war ein wirklicher Mensch. Er war mit Schwachheit behaftet. Es war sein Verlangen, dass Gottes Gebote nicht vor ihm verborgen werden. Doch er hat niemals gesehen. Er hat das Gesetz alle Zeit vor Augen gehabt. Er hat es gehalten. Er hat mit diesem Gesetz in der Hand den Satan widerstanden, wir lesen davon in Matthäus 4, und hat mit dem Wort sich verteidigt. Das können wir ja auch, glaube ich, lernen. Möge also dieses Wort niemals vor unseren Augen verborgen werden. So, lasst uns auch diese Fische richten. Ja, verbirg nicht vor mir deine Gebote. Antwort. Dann eine dritte Bitte, die er richtet. Tue Gutes, wälte von mir. Das sind die Verse 21 bis 24, die ich uns nochmal lesen möchte. Dort heißt es: Gescholten hast du die Übermütigen, die Verfluchten, die Abirrenden von deinen Geboten. Wälte von mir Hohn und Verachtung, denn deine Zeugnisse habe ich gewahrt. Sitzen auf Oberste und verhandeln gegen mich. Dein Knecht sind nah über deine Ordnungen. Deine Zeugnisse sind auch meine Lust. Meine Ratgeber sind sie. Das dritte Anliegen des Psalmisten ist, dass Hohn und Verachtung um des Wortes willen von ihm genommen werden. Er wurde nämlich verleumdet von bösen stolzen Menschen, er wurde beleidigt. Er spricht ja hier in Vers 21 von den Übermütigen, Verfluchten, die Stolzen, die verflucht sind bei Gott, weil sie abirren von Gottes Wort. Diese bösen Menschen, die sind dem Psalmisten ein großes Übel, denn ihr Charakter, er ist von Überheblichkeit über andere geprägt. Und nicht allein über andere Menschen, sondern selbst über Gottes Gesetze setzen sie sich hinweg. Diese Menschen, sie werden als Abirren von seinen Geboten beschrieben. Und auch in Vers 23 sieht man es nochmal, wie er mit Ablehnung konfrontiert ist, mit den Obersten, den Fürsten, die sich gegen ihn beraten, die gegen ihn verhandeln. Wir spüren hier diese kalte Verachtung, ja, die den Psalmisten, ja, traurig ausrufen lässt, wälte von mir. Es belastet einen Menschen, wenn er von anderen, ja, verachtet wird, wenn andere schlecht über ihn reden. Er hat das heute Morgen angesprochen, ja, Verachtung zu erfahren, ja, Wer hat das nicht schon mal in seinem Leben irgendwann mal erfahren? Ja, Matthew Henry, er kommentiert hierzu, es war schon oft das Los derjenigen, die Gutes tun, das von ihnen schlecht gesprochen wird. Genau das ist ja das Problem. Der Psalmist hat keine schlechten Werke vorzuweisen, sondern obwohl er Gutes tut, obwohl er sich an Gott hält, obwohl er Gottes Wort zu seiner Zuflucht macht, wird er trotzdem verachtet. Oder vielleicht sogar verachtet. Ja. Und das setzt ihm schwer zu. Harte und schlechte Worte, sie brechen zwar keine Knochen, aber sie brechen doch ein sanftes und aufrichtiges Gemüt. Und solche harten Worte, ja, sie sind schmerzhaft. Sie sind eine Übertretung auch von dem Gebot, du sollst nicht töten. Das sechste Gebot, dass wir unseren Nächsten nicht Schlechtes tun sollen, ja, beinhaltet auch, dass wir nicht schlecht reden. Nicht umsonst reden wir in Deutschland vom sogenannten Rufmord. Ja. Der Rufmord ist kein echter Mord, ja, aber er tut trotzdem sehr weh, er ist sehr schmerzhaft und er hat auch manchmal schon ja, dazu geführt, dass Dinge abgestorben sind. Ja. Vielleicht im übertragenen Sinne genommen. Wenn man über jemanden lästert und ihn vor anderen oder sogar in seiner Gegenwart ja, schlecht macht, ist das auch eine Art von Mord. Jesus sagt es im Neuen Testament, dass wer zu seinem Nächsten sagt, ja, der Idiot, der hat bereits die Strafe der Hölle verdient. Jesus macht das ernst. Und auch Jakobus, er weiß auch davon, wie hart Worte und Verachtung sein können, die einem durch die Reden von anderen zugetragen werden. Jakobus spricht davon der Macht der Zunge. Da heißt es in Jakobus 3, Vers 5 folgende, siehe, welch ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, als die Welt der Ungerechtigkeit, erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unschädliches Übel, voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Hat sich der Psalmist aber dazu hinreißen lassen, es diesen Leuten mit bösen Worten wieder zu vergelten? Nein, wir sehen hier, was wir auch später im Neuen Testament die Aufforderung haben, vergeltet nicht Böses mit bösem Scheltwort und Scheltwort, sondern betet vielmehr, weil ihr berufen seid, das Leben zu erben. Und auch der Psalmist lässt sich nicht dazu hinreißen. Er hat zwei Mittel, auch mit dieser Belastung umzugehen, ja, das, was er erfährt. Und das eine ist, er betet. Wälze von mir. Er richtet an Gott seine Bitte, denn Gott hat ja alle Menschen in seiner Hand. Gott kann Abhilfe schaffen. Ja? Er hat die Menschen in ihren Herzen und mit ihren Zungen in der Hand. Und er kann sie zum Schweigen bringen. Er kann einen guten Namen, der zertreten wurde, aus dem Staub erheben. Und zu ihm ruft der Psalmist, dass Gott von ihm die Verachtung abwälzt. Gott ist der Verfechter des Rechts und der Rächer des Unrechts. Ja, er hat verheißen, befiehl dem Herrn deinen Weg, vertraue auf ihn und so wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Psalm 37, Vers 6. Gott fordert uns alle mit unseren ja, Beschwernissen zu ihm zu kommen, ja, mit Hohn und Verachtung, die uns trifft, mit Schmähung und ihn darum zu bitten, wälze das von mir ab. Darum müssen wir bitten. Und auch hier ist der Psalmist wieder ein Vorbild auf Jesus. Wir haben auch heute Morgen darüber nachgedacht in der Abendmahlspredigt, wie sehr Jesus Christus als Mensch von den Machthabern dieser Welt geschmäht wurde. Wie, wie er verachtet wurde, ja, wie er gehasst wurde, wie er die Hässlichkeit, ja, auf sich genommen hat. Wir haben da Jesaja 53 gelesen, das habe ich mir auch schon hier aufgeschrieben, wie es dort heißt, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht verachtet. Aber wir sehen auch in dieser Verachtung, wie geht Jesus damit um? Auch das wird uns in Jesaja 53 berichtet, dass er nicht widerschmähte, sondern dass er sich auf Gott und sein Wort stützte. Da heißt es, er wurde misshandelt, Vers 7, aber er beugte sich nicht und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Jesus Christus, er wurde unschuldig verurteilt und den Obersten seiner Zeit in die Hände der Römer überliefert, brutal gefoltert, gegeißelt, die Todesstrafe wurde auf ihn gelegt, er wurde an ein Kreuz geschlagen und dort trug er den Zorn Gottes für Sünder und er rief aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er starb dort einen bitteren Tod. Anstelle von Sündern. Anstelle aber von solchen, die ihn verachtet haben. Er starb den grausamen Tod vor den Toren der Stadt in Mitte der spottenden Menge. Und da dürfen wir uns jetzt selbst nicht ausschließen. Selbst wenn wir Verachtung in diesem Leben erfahren haben, wir haben heute Morgen auch gehört, eigentlich sind wir es, diejenigen, die die Verachtung verdient haben. Nicht Jesus. Nicht Jesus war der, der Verachtung verdient hatte, sondern Sünder sind diejenigen, die Verachtung verdient haben. Sünder, ja, ist ein jeder von uns. Und er starb aber für seine Feinde. Wir haben es heute Morgen auch mehrmals gelesen. Eben in der Schriftlesung auch nochmal. Ja, er starb anstelle derjenigen, die eigentlich hätten sterben sollen. Aber Jesus wurde ins Grab gelegt und er ist aber nicht in den Grab geblieben, sondern Gott hat ihn auferweckt am dritten Tag und hat ihn, ja, erhöht, hat ihn zu seiner Rechten gesetzt und wer auf dieses Wort vertraut, wer auch an diesen Jesus glaubt, der wird gerettet. Das ist das Evangelium. Und wer dieses Evangelium hört, der sollte auch das Gebet des Psalmisten zu seinem eigenen machen. Diese drei Gebete eigentlich. Ja, tue Gutes, öffne meine Augen. Tue Gutes, verbirg mich vor mir. Tue Gutes, wälze von mir. Denn wir haben das nötig, solange wir noch in der Welt sind, wo das Wort gehört wird, da gibt es Anfechtungen. Wo das Wort gehört wird, lesen wir in dem Gleichnis, da kommt der Satan und will es wegnehmen. Es wachsen die Sorgen wie Dornen herauf und wollen das Wort ersticken. Wir haben dieses Gebet nötig. Und noch schlimmer ist es, wie das auch in unserem Land teilweise ist, wie die Menschen das Wort Gottes ablehnen. Ja? Dort, wo das Evangelium in Gleichgültigkeit abgelehnt wird, da kann Gott auch sein Wort selten machen, wie damals zur Zeit von Eli und seinen Söhnen. Dann ist es ein Gericht für das Land. Und wenn das Evangelium nicht mehr verkündigt wird, dann gibt es keine Rettung mehr. Dann ist es der ewige Untergang vorherprogrammiert. Lass uns also bei diesem Gebet bleiben, was auch der Psalmist gebetet hat. Wir haben das Wort Gottes in unseren Händen, so lasst es auch in unserem Herzen sein und auf unseren Lippen. Ja, was macht der Psalmist noch? Wir haben es gesehen, er betet, dieses Gebet wälze von mir Hohn und Verachtung. Wie geht er damit um? Wir haben aber noch einen anderen Aspekt hier, nämlich denn deine Knecht sind nach über deine Ordnungen. Das ist auch ein Teil von dem Gebet, was er an Gott richtet, ist, dass er Gott bekennt, ich stille nach über deine Ordnung, obwohl er verachtet wird, ja, er stürzt sich nicht in eine Rebellion, er hält nicht eine erneute, oder er schmäht nicht wieder, ja, er verachtet seine Gegner nicht, er wirft ihm keine bösen Worte entgegen, sondern er versenkt sich ins Gebet und in das Wort der Schrift. Ja, er sinnt nach über Gottes Ordnung. Und diejenigen, die an dem 222-Treffen teilnehmen, in Wetzlar und in Frankfurt, wir haben das auch schon gelesen, nämlich in dem einen Buch, was wir zusammen durcharbeiten von Donald Whitney über die geistliche Disziplin. Da gibt es ein Kapitel, da geht es um das Meditieren, ja, über die Schrift oder überhaupt die Beschäftigung uns mit der Bibel. Und das ist genau das, was wir auch hier im Psalm 119 finden, das Nachsinnen über Gottes Wort. Wie macht man das eigentlich? Wie sinnt man über Gottes Wort nach? Und der Donald Whitney, der gibt da in einem Kapitel ein paar Tipps, wie man das machen kann. Das ist zum Beispiel, das Wort auswendig zu lernen. Ja? Manche von uns, die haben vielleicht schlechte Erinnerungen an auswendig lernen, dass man irgendwie Vokabeln kaufen musste, um eine Fremdsprache zu lernen, was dann keinen bleibenden, ewigen Wert hat. Aber hier haben wir einen ewigen, bleibenden Wert, was uns dazu anspornen sollte, das Wort auswendig zu lernen. Der Gerd hat ja schon öfter auch von dem Dawson Trotman was erzählt, dem Gründer von den Navigatoren, der jeden Tag sich vorgenommen hat, einen Vers auswendig zu lernen, und dann nach 3 Jahren konnte er schon 1000 Verse auswendig und konnte sie ja einfach sich jederzeit in Erinnerung rufen. Und das hat einen großen Wert gehabt. Und das hat auch einen großen Wert für die Psalmisten. Der sinnt nach über Gottes Ordnung. Wir haben vorher schon mal den Vers 11 gelesen. Ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt. Also, er hat nicht seine Bibel in die Tasche gesteckt, sagt er. Nein, er hat das Wort in seinem Herzen abgespeichert. Und das ist ja nichts anderes, als dass er es auswendig gelernt hat, um es jederzeit verfügbar zu haben. Das ist also für uns eine Anwendung, dass wir es dem Psalmisten gleich tun können, um das Wort mehr verfügbar zu haben, dass wir es auch auswendig lernen. Und eine andere Sache, die Donald Whitman dann angibt, ist das Nachsinnen / Meditieren. Heute wird das Meditieren ja in unserer Kultur nicht mit dem Christentum verbunden, das hat keinerlei christliche Assoziation. Es wird vielmehr verbunden mit Yoga, mit Entspannungstheorien, und wir würden dazu sagen, das ist alles New Age. Ja. Aber wir finden hier den Psalmist, der meditiert. Ja. Der sinnt nach. Der macht das zu etwas, was wichtig ist. Es wird uns sogar geboten, ja, wir lesen es immer wieder in der Schrift, sinne darüber nach, ja, oder auch in Psalm 1, ja, wohin, wenn ich wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der seine Frucht trägt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Da wird auch der Gespräch gepriesen im ersten Psalm, der Nachsinn, Tag und Nacht über das Wort. Und bei dem biblischen Nachsinnen, ja, geht es nicht darum, wie im New Age oder im Yoga, den Verstand ganz leer zu machen. Nein, es geht darum, den Verstand zu füllen mit etwas, und zwar mit Gott und mit seiner Wahrheit. Der Verstand ist dabei nicht passiv, ja, und lässt sich treiben, sondern aktiv, ja, eine erbauende Aktivität. Und er nennt uns eine Definition. Es geht um ein tiefes Nachdenken über die Wahrheiten und geistlichen Wirklichkeiten, die uns in der Schrift offenbart sind. Aus einer biblischen Perspektive
mit dem Zweck des Verständnisses, der Anwendung und des Gebetes.
Und da gibt es noch so ein paar weitere Ratschläge, wie man das macht, dass man halt viel liest, einen reichen Input hat, aber dann über wenige einzelne Verse nachdenkt. Oder dass man auch Verse mit eigener Hand aufschreibt, in seiner eigenen Handschrift. Und es gibt auch einen Puritaner, der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, Joseph Hall. Im Jahre 1606 hat er das veröffentlicht, The Art of Divine Meditation. Und da schreibt er über die Vorteile, die das bringt, wenn wir über das Wort nachsinnen. Da sagt er, durch Nachsinnen sehen wir unseren Retter, wie Stephanus. Wir reden mit Gott, wie Mose. Wir werden, wie Paulus, ins Paradies entrückt und sehen den Himmel, den wir nicht mehr verlassen wollen. Ja, und das kannte auch der Psalmist. Er konnte, nachdem er sich da in das Wort vertieft hat, konnte er bezeugen, der letzte Vers, dein Wort ist meine Freude. Und ja, mein Ratgeber, also, er sagt wörtlich, deine Zeugnisse sind auch meine Lust, meine Ratgeber sind sie. Ja, als Anwendung hier noch, wir sollten auch beten, loben und erbauen mit unseren Lippen, anstatt ja niederzureißen, wie es die gemacht haben, die Psalmisten so ein Gedrängnis gebracht haben. Wir sollten die Bibel mit der Bitte aufschlagen, öffne mir die Augen, damit ich erkenne die Wunder aus deinem Gesetz. Wir können wie der Psalmist die Verse auswendig lernen und darüber meditieren. Das Wichtigste bei dem, auf Jesus zu schauen, wie er es uns vorgelegt hat und wie er uns auch ja, durch seinen Geist überhaupt dazu befähigt. Amen.